Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum ersten Dankeschön Podcast hier anlässlich der Ausgabe 250. Wir hatten ja angekündigt, dass wir einige Inhalte, die sonst nur bei Patreon und Steady verfügbar sind, hier auch im Free-Bereich veröffentlichen würden, und den Anfang macht das Match of the Week Nummer 90, und das ist der Kampf zwischen Juice Robinson und Jon Moxley. Und ja, das Match of the Week gibt's natürlich auf Patreon und Steady, sind wir mittlerweile bei 91 Ausgaben. Da bespreche ich, also der gute Olaf, mit meinen lieben Kollegen immer ein bestimmtes Match. Wir gehen darauf ein, wir analysieren das, wir geben unseren persönlichen Eindruck davon ab. Diesmal geht's um Juice Robinson gegen Jon Moxley, und auch ein ganz besonderes Match, weil es natürlich der erste Kampf von Jon Moxley, Dean Ambrose, ist, nachdem er WWE verlassen hat. Deswegen freut euch drauf, und in dem Sinne gebe ich ab an meine Wenigkeit und an den guten Kai. Viel Spaß beim Match of the Week. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Diesmal geht es zu New Japan's Pro Wrestling Best of Super Juniors Finale aus diesem Jahr. Und zwar zu dem Match um die IWGP US Championship zwischen Champion Juice Robinson und Jon Moxley. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir, da ist mal wieder der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Yes, das ist das erste Match, nachdem der ehemalige Dean Ambrose WWE verlassen hat. Da schlägt er dann hier bei New Japan Pro Wrestling auf. Und bevor wir hier über das Match an sich sprechen, erstmal so die Frage, was glaubst du, wie wichtig war dieser Kampf für Jon Moxley? Weil natürlich, wir wissen, sein Debüt bei All Elite Wrestling hat unfassbare Wellen geschlagen. Das hier war sein erstes aktives Match. Das ist ein großes Zeichen für New Japan natürlich auch, ne, ist ein riesengroßer Name, der hotteste Free Agent, den es bis dahin noch gegeben hat. Wie wichtig war dieses Match deiner Meinung nach für den Wrestler Jon Moxley?
Ich glaube, das hat extrem die Weichen gestellt. Auch so, was das ganze Auftreten angeht, zum Beispiel, er hat keine Hosen mehr, keine langen Hosen zumindest. Nee, aber auch dieses, weil ganz viele haben ja auch kritisiert, und ich bin ja auch einer davon, wo gesagt wurde, ja krass, Jon Moxley, super heiß und Free Agent. Aber es hat trotzdem noch, also wir alle kennen die Dean Ambrose-Matches.
Ja.
Und das war so ein bisschen die, also auch die Stimmung, weil alle haben gesagt, ah, geil, 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 er ist da und gegen Kenny Omega. Aber er ist jetzt ja nicht so der technische Überwrestler. Mhm. Also nicht so, wie du sagst, also so, ich glaube, jetzt bei einem Rollins zum Beispiel wäre es vielleicht ein bisschen krasser, weil ich finde, dass Rollins ein besserer Wrestler ist. Und jetzt vielleicht auch bei einem Finn Balor würdest du sagen, das Match wird besser, weil ich auch finde, dass Balor an sich ein besserer Allround-Wrestler ist. Und Moxley hat da so ein bisschen seinen Stil, der dann in der WWE noch ein bisschen abgeschwächt wurde. Und da war dann interessant zu sehen, okay, ist es jetzt nur Hype oder kommen da auch gute Matches bei rum?
Genau, das ist es nämlich, weil ich glaube, wäre hier ein schlechtes Match dabei rausgekommen, dann wäre dieser Hype, der jetzt um Jon Moxley entstanden ist. Also ich meine, selbst so ein Match wie hier gegen Big Cass ist auf einmal irgendwie Twitter-Thema und keine Ahnung was. Wäre dieser erste Kampf in die Hose gegangen, wäre halt wirklich so eine Graupe geworden, dann wäre auch dieser Hype ganz schnell verflogen. Und das hätte sowohl All Elite Wrestling geschadet, das hätte Jon Moxley geschadet und auch New Japan natürlich, ne? Aber es hat dann ja doch irgendwo funktioniert. Aber das, ich finde, das ist ein Match, das ist in vielerlei Hinsicht eben interessant. Zum einen eben, weil es Jon Moxleys erstes Match ist und weil das eben sowas Besonderes gewesen ist. Dann natürlich auch hier, Juice Robinson hat ja auch extrem im Vorfeld davon profitiert. Es gab ja diese ominösen Videoeinspieler, die dann immer wieder gezeigt worden sind, wo du einen gesichtslosen Wrestler vom Fernseher hast sitzen sehen mit dem Messer in der Hand und da irgendwie so ein Muster reingeschnitten hat. Ich finde, auch hier hat man es geschafft, teils auch durch Social Media, wirklich eine Geschichte zu erzählen und auch einen Moxley dann noch mal zu präsentieren. Also auch das, ich glaube, der erste richtige Tweet von Jon Moxley war ja dann auch wirklich sein Coming-Out-Video, nenne ich es jetzt einfach mal, was es da gegeben hat. Also die ganze Geschichte hier rund um das erste Auftreten und um die Präsentation eines Jon Moxley, was hältst du davon?
Erstmal Coming-Out-Video, sehr dumme Formulierung.
Aber weißt, hey, er kam doch aus dem Gefängnis.
Ja, ist ja Pride Month, von daher ist okay. nee, aber also, diese Videos, die sind schon extrem geil gemacht. Also, ich weiß noch, als dann dieser erste Moxley-Trailer rauskam, und das war so extrem cineastisch, und auch wenn der da jetzt sitzt und sein dieses Moxley-Ding da reinritzt, dieses Zeichen, das sieht alles so gut aus, da wird mit so wenigen Sekunden irgendwie so ein krasses Gefühl vermittelt. Und sie haben es ja sogar selber gesagt, also bei New Japan, beim englischen Commentary, dass ja auch dieses Moxley-Video, also dieses Moxley-Juice Robinson-Video, hat ja irgendwie innerhalb von weniger als 24 Stunden 1 Million Aufrufe. Mhm. Und ich glaube, die hatten wenige Videos, die so durch die Decke gegangen sind. Und das zeigt ja irgendwie so ein bisschen, wie der Hype da ist. Und man muss auch sagen, es sind nicht irgendwelche 0815 Wrestling-Promos, sondern es ist auch dann noch was einfach, was cineastisch sehr geil in Szene gesetzt ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also man hat hier gemerkt, dass sich da jemand Gedanken drüber macht, wie man das inszenieren kann. Moxley hat darüber ja auch, gerade auch bei diesem Debütvideo, nenne ich es jetzt einfach mal, hat er auch erklärt, dass das ja auch professionelle Filmemacher mehr oder weniger gewesen sind mit gutem Equipment und so. Also man hat sich da was bei gedacht und auch so, selbst so Kleinigkeiten, auch mal so ein Symbol für sich selber zu erfinden, ne? Also das ist auch nicht so einfach, sage ich einfach mal. Und das dann eben auch, dass das dann cool aussieht, dass das dann eben noch cool in Szene gesetzt wird, auch mit diesem Reinritzen in den Tisch und sowas, das hatte dann eben schon was. Und für den Juice Robinson, ich habe es gerade schon angesprochen, ist das natürlich auch hier eine Art Bewährungsprobe gewesen. Ne? Er war ja der Flamboyant One, um es mal so auszudrücken. Vierte Titelverteidigung, die es hier gewesen wäre. Und er ist natürlich jemand, der immer bei NXT gewesen ist, sprich, die beiden hatten so eine Art Vergangenheit miteinander, ne? Mit FCW damals, und da gab es so kleine Überschneidungspunkte, aber es sind beides Leute, die aus der Maschinerie, so wurde es ja auch im Kommentar immer wieder betont, aus der Maschinerie WWE ausgebrochen sind, um sich hier eben einen eigenen Namen zu machen. Das finde ich eben, das vereint die beiden, und zugleich ist natürlich ein krasser Clash of Styles, den wir hier haben. Wie ist eigentlich deine Meinung zu Juice Robinson? Hast du ihn schon häufiger mal gesehen? Ich weiß, du bist nicht der allerhäufigste New Japan-Schauer.
Ehrlich gesagt, immer nur so ausschnittweise. Dieses, guck mal, Juice Robinson macht diesen Spot auf Twitter oder sowas, aber, also ich meine, ich habe mal eins gesehen von ihm, das war, wo ich mal Wrestle Kingdom komplett geschaut habe, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was es für ein Match war.
Ja, ist auf jeden Fall talentierter Mann, ne? Vorher noch mit den langen Dreads, jetzt ja mit kurzer Frisur. Ist jemand, der hat es hier auch wirklich gebracht, gezeigt, dass er zu mehr bestimmt ist als nur so ein NXT-Mitkader, sondern ich finde, das ist jemand, dem gehört durchaus die Zukunft. Und dieses Match verkörpert das eigentlich ganz gut. Aber kommen wir ganz kurz nochmal zu Jon Moxley, weil du hast gerade schon gesagt, neues Outfit und so. Die Jeans sind weg, das schmuddelige Unterhemd ist weg. Wie gefällt dir hier dieser neue Jon Moxley?
Ich finde es cool, weil ich finde, es passt zu dem, was ein Ambrose-Moxley verkörpert. Weil für mich ist ein Moxley irgendwie auch so ein bisschen so ein Oldschool-Wrestler durch diesen Brawler-Stil. Und dann eben dieses, ich habe halt nur meine Buchse an, das passt zu der Art, wie er kämpft irgendwie.
Ich finde, das passt vor allem dazu, dass er weg vom Sports-Entertainment will und wieder hin zum normalen Wrestling. Das war so ein bisschen meine Idee dahinter. Ich meine, er hat ja diese Death Rider Lederjacke angehabt. Ich finde den Namen Death Rider jetzt nicht so geil, aber mal gucken, was draus wird. Aber ja,
kann was.
Ja, ich weiß nicht. Ich muss da irgendwie an wie heißt denn diese Comicfigur, die Nicolas Cage hinterher gespielt
Ghost
hat?
Ghost Rider.
Genau, Ghost Rider. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Aber ist ja auch egal. Nee, ich glaube, das zeigt das eben auch, dass er eben einfach wieder mehr wrestlen möchte. Und was ja hier auch auffällig gewesen ist, dass er zum Beispiel bestimmte Aktionen ja auch gar nicht mehr gezeigt hat, die er bei WWE ganz, ganz oft
verwendet. Ja, diese dumme Clothesline.
Genau.
Daran habe ich als allererstes gedacht.
Ja, also die ist ja zum Beispiel komplett weggefallen. Ich meine, gut, er hat noch immer seine Dirty Deeds, also sein Double Arm DDT.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen krasser geworden, ne?
Ja, auf jeden Fall, also vor allem die zweite, ne, weil er dann mehr oder weniger
Mini-Wrestling, schön auf den Nacken.
Auf jeden Fall, lass mal hier so ein bisschen in den Kampf reingehen, ne? Also wir hatten, wie gesagt, einen vollkommen neuen Jon Moxley, der hier aufgetreten ist, mit Lederjacke und normaler Wrestling-Hose, Juice Robinson, der ebenfalls seine Charakterentwicklung dadurch dargestellt hat, dass er sich die bunten Dreads so ein bisschen abgeschnitten hat, und der kam auch wirklich hier hin, um zu zeigen, dass er ja auch ein Kämpfer sein kann. Und das haben wir auch beide hier gezeigt, weil das war kein schönes Match, sagen wir es mal so. Also kein technisch herausragendes Match, aber eben ein wirklich sehr, sehr hart geführtes Match. Jo. Und mich hat es gewundert, dass die beiden sehr, sehr schnell sich wirklich nach draußen gebrawlt haben und wo es ja dann auch gleich heftig zur Sache ging. Also wie hat dir hier der Einstieg gefallen? Mir war das fast einen Tacken zu heftig, aber hat natürlich gut zur Attitüde der beiden Wrestler gepasst.
Also natürlich auch irgendwie ein Vorteil von einem Moxley dann so ein Match zu führen, so ein bisschen wie damals bei Jericho gegen Omega. Wenn du sagst, wir sind jetzt nicht 20 Minuten im Ring und kämpfen da, sondern wir schmeißen uns gegen die Balustraden, wir schmeißen uns in die Stühle. Das kaschiert natürlich auch viel, ne? Da wird es ja nochmal interessant zu sehen, wenn wir jetzt wirklich auf der großen Bühne mal so ein Moxley-Match sehen, was 20 Minuten geht, wenn er wirklich nur im Ring ist. Also ja. Von diesem schnell raus und hier und da und auch wirklich brawlen und sich nur schlagen. Das hat dann ja auch diese Fehler, die ein Moxley hat, oder die Mankos, kann man damit natürlich auch ganz geil kaschieren. Aber auch zum Thema Härte, ich fand's auch ein bisschen übertrieben. Also es hat mich jetzt so in ganz abgespeckt, oder wenn ich so Sachen gesehen habe, an diese Nigel McGuinness, Daniel Bryan Sachen erinnert, wo die sich so Kopfnüsse geben. Und du hast ja wirklich gesehen, dass Moxley da an die Augenbraue von Juice Robinson gebissen hat, einfach nur um da sozusagen die Stelle zu markieren, und dann wurde er ja wirklich draufgeschlagen, damit die Stelle aufgeht.
Ja.
Und auch so ein bisschen wie damals mit Randy Orton und Brock Lesnar, also du hast wirklich gesehen, dann gab es da auch Ellbögen drauf und wirklich Faustschläge, und das war nicht dieses, ich bremse davor, sondern ich boxe da jetzt gezielt gegen die Stelle, weil ich will, dass das da aufplatzt.
Ja.
Und das fand ich schon hart. Und auch ein Robinson hat dann ja auch, also das war generell so ein sehr stiffes Match.
Ja.
Also da wurde es ordentlich zugeschlagen. Da wird auch mal eine Close Line unnötigerweise hart geschlagen. Und ein Faustschlag auch einfach mal durchgezogen.
Ja.
Also das hast du halt wirklich gemerkt, dass da Schläge auch durchgingen. Auch die Schläge, die gegen den Kopf gingen. Das ist immer so ein bisschen auch befremdlich, wenn ich das sehe.
Es war natürlich auch hier wirklich ein Strong Style, den die beiden geworkt haben. Das war natürlich so eine Art amerikanischer Strong Style, aber trotzdem sowohl die Schläge als auch alle anderen Aktionen waren hier wirklich komplett durchgezogen. Und ich bin da komplett bei dir. Gerade diese Sache mit der Augenbraue, was ja dann auch so als Thema durch das gesamte Match sich gezogen hat, das sah wirklich heftig aus und hat aber dann auch zu der Echtheit dieses Kampfes beigetragen. Ich musste da an Vader gegen Mick Foley damals denken, oder gegen Cactus Jack vielmehr, noch zu WCW-Zeiten. Gibt es so lustige Geschichten, wo die beiden, glaube ich, bei einer Saturday Night-Folge kam Foley auf die Idee, Mensch, du könntest mir doch mal, hau mir mal auf die Nase irgendwie, dann habe ich Nasenbluten und dann können wir irgendwie damit arbeiten und die Leute sind mehr drin und so. Und dann hat irgendwie Vader zu doll zugeschlagen und Foley hatte direkt ein dickes Auge und solche Geschichten. Das hier war echt auch so eine Art und Weise, wie man so eine kleine Verletzung, ich meine, so eine aufgeplatzte Augenbraue ist jetzt ja nicht dramatisch oder irgendwie lebensbedrohlich. Und das hat man hier eben verwendet, sowohl um zum einen diese Wildheit eines Jon Moxley darzustellen, als auch diese, ich weiß gar nicht, dieser Juice Robinson war ja, Charakter ist ja so sehr unschuldig gewesen. Und das hat jetzt hier den wirklich so ein bisschen befleckt und kaputt gemacht. Ich glaube, das war der Sinn dahinter, dass du wirklich.
Das wirkte so ein bisschen so diehard. Also dieses, ich nehme die Schläge, also du hattest ja auch, jetzt einfach mal ein bisschen zu springen, du hattest ja auch so relativ gegen Ende, da gab es dann ja auch irgendwie Chops und wirklich Schläge gegen Robinson, die er dann anfangs genosellt hat. Um diesen harten Hund zu zeigen.
Ja. Das war eben. Dieser Kampf ist ein wichtiges Motiv eigentlich, um den Charakter Juice Robinson quasi ein bisschen erwachsener werden zu lassen und wieder und härter werden zu lassen. Ich glaube, das hat man hier relativ clever benutzt und eben auch das Blut hat man hier clever eingesetzt. Also, wo wir zum Beispiel in der Vorwoche noch so ein bisschen drüber gesprochen haben, hier bei JBL gegen John Cena, das war ein bisschen sehr viel Blut. Ich finde hier
einfach drauf.
Ja, genau, aber hier war das ja sparsam, aber dafür echt in Anführungsstrichen. Ne? Und ich glaube, diese Echtheit hat das hier ganz besonders gemacht. Und auch diese Unberechenbarkeit, weißt du, auch dass sie direkt rausgegangen sind, dann gab es diesen Dive, diesen Flip nach draußen auf Moxley und die und
dass er sich dabei nicht das Steißbein gebrochen hat.
Das stimmt.
Ne? Also, ganz ehrlich.
Ja.
Das sah ganz, ganz böse aus.
Was auch böse aussah, war dieser Cannonball in die Barrikade, wo
den er mit voll Schmackes da reingesprungen ist. Wirklich, ohne Rücksicht auf Verluste. Der war so, ja, der weicht jetzt gleich aus, aber ich nehme das Ding mit.
Ja. Ja, eben. Also das fand ich sah noch viel heftiger aus eigentlich als der Dive nach draußen. Also da habe ich mir wirklich die Hände vors Gesicht gehalten, weil das so schmerzhaft aussah. Es gab dann aber auch so ein bisschen klassische, ja, Extremitätenbearbeitung, wie die ich ja so gerne mag, als dann nämlich Moxley ja dann auch das Knie von Robinson attackiert hat. Und da hatte man das erste Mal das Gefühl gehabt, so, jetzt geht das Match langsam in geregelte Bahnen. Wird dir so diese, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Bearbeitungsphase irgendwie da gefallen, wo sie erst diesen Clip gegeben hat, dann gab es einen Half, Boston Crab, es gab den Wechsel in STF und all solche Geschichten.
Ich fand's angenehm, weil es, also die war nicht so lange, oder sie wirkte zumindest nicht so lange. Du hattest dann irgendwie diese Phase und dann trotzdem nochmal, also dazwischen war irgendwie immer ein Spot oder danach kam nochmal so ein Spot und dadurch wirkt es nicht so, als würde er jetzt 10 Minuten nur das Bein bearbeiten, sondern es waren immer noch andere Sachen dann, also nebenbei.
Ja.
Und das, oder halt danach oder sowas. Also das mochte ich irgendwie, weil es dann nicht war 10 Minuten lang nur Bein, sondern dann irgendwie Bein und dann irgendwie nochmal draußen Tablespot.
Ja, und vor allem auch ein Juice Robinson hat ja immer wieder seine Hope-Spots hier bekommen. Ne? Also er hat ja auch da wieder seine Härte gezeigt, zum Beispiel, dass er sich da aus dem STF befreit, indem er Moxley einfach in die Finger beißt zum Beispiel. Oder dass er dann hinterher mit dem Spinebuster kontert und dann eben auch mit Schlägen sich zurückkämpft und dann eben nach draußen springt und solche Sachen. Es gab ja immer so eine gewisse Abwechslung. Ich finde, man hat es hier gut gemacht, dass ein Moxley zwar irgendwie dominant und gefährlicher wirkt, aber ein Robinson wirkt jetzt auch nicht so wie das Opferlamm, was hier einfach nur zum Schlachter geführt worden ist. Oder wie siehst du das?
Also, ja, damit habe ich so ein bisschen mein Problem, weil ich fand schon, dass phasenweise einfach nur Moxley draufgehauen hat. Also so, du hast dann hier einen Move, da einen Move, da einen Move. Klar, dann gab es immer so, ah, okay, eine kurze Aktion von Robinson und dann wieder 5 Aktionen von Moxley. Also ja, klar, du konntest da natürlich dadurch auch diese Story, dass er so ein harter Hund ist, ganz gut verkaufen. Also auch, dass Robinson ein harter Hund ist und die ganzen Aktionen standhält. Aber generell finde ich, dass er nicht so viel Aktion zeigen konnte. Halt am Ende hat er noch mal verhältnismäßig viel.
Das stimmt.
Aber gerade so in den ersten 15 Minuten, da war schon wenig Robinson, fand ich.
Ja, aber ich finde, das hat dann auch irgendwie gepasst. So, aber ich finde trotzdem, man hat es trotzdem noch so geschafft, dass es trotzdem noch diese Hoffnungsschimmer gegeben hat, die Hope Spots. Und das dann, ich hatte nicht das Gefühl, dass er hier komplett unterlegen ist, sondern klar, dass er gegen einen überlegenen Gegner ankämpfen muss, aber dass er eben trotzdem noch eine Chance hat. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier auf einen Squash zulaufen.
Nee, das natürlich nicht.
Na, aber klar, man hat ja gemerkt, dass hier ein Moxley sich in dieser Umgebung und in dieser Art der Kampfführung einfach wohler fühlt, als das ein Juice Robinson tut. Und du hast gerade diesen Tablespot angesprochen, da musste ich ja so ein bisschen lachen. Also das war ja dann auch, wo er dann Juice draußen erst auf den Tisch gelegt hat und dann mit dem Cactus Jack Chair Elbow irgendwie draußen landen wollte. Und der Tisch ist aber nicht kaputt gegangen. Und wo dann auch ein Moxley sehr laut geschimpft hat und, wie ich finde, aber gut improvisiert hat. Also beide, als dann der Suplex irgendwie angesetzt worden ist. Wie fandest du hier diesen Tischspot?
Das wollte ich auch noch ansprechen, weil ich fand es bei beiden Malen geil. Weil du es ja einmal, das, was du gerade genannt hast,
ja,
wo es dann eben diesen Suplex durch den Tisch gab. Und da gegen Ende des Matches gab es dann nochmal die Szene, wo dann Robinson Cannonball draußen durch den Tisch zeigen wollte, was aber auch nicht geklappt hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann powerbomb ich halt eben Moxley da durch. Also ja, du hattest irgendwie 2 Tablespots, die eigentlich, so wie sie geplant waren, nicht geklappt haben. Dann aber abgeändert wurden und das wirkte dann, also das mag ich, das ist so ein bisschen wie, komisch, dass ich jetzt hier nochmal den Vergleich bringen kann, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie damals dieses Money in the Bank Match von Cena und Punk. Da waren ja auch viele Moves, die haben nicht so geklappt, wie sie eigentlich klappen sollten, wurden dann aber abgeändert und dadurch hat der Kampf hat irgendwie nochmal realer gewirkt.
Ja.
Weil es war nicht dieses, okay, der springt runter, Tisch geht kaputt, ist gestaged, sondern klappt nicht, scheiße, ich muss umdenken, muss was anderes machen. Und das hat mir beide Male wirklich sehr gut gefallen, weil auch beide dann, egal ob sie jetzt gerade attackieren oder den Move kassiert haben, sich gut abgesprochen haben in diesen 2 Sekunden dann, wo sie gemerkt haben, hat nicht geklappt und dann irgendwas Neues gemacht haben. Das hat mir beides mal extrem gut gefallen.
Ja, genauso auch dieser nach vorne abgelegte Suplex, also dieser, ich nenne den immer Kaching-Suplex, weil das war, weißt du, dieser Back-Suplex, wo Moxley den dann einfach in der Luft herumwirbelt, dass er quasi auf dem Rücken landet.
Ja, einfach weggeht.
Genau, einfach weggeht, ja. Und das hat, finde ich, auch gut dazu gepasst, weil auch da Juice natürlich sehr unangenehm gelandet ist und auch diese Verzweiflung, weil vorher ist Moxley ja für einen Countout-Sieg hier gegangen und ich mag ja auch die Art und Weise, wie dann die japanischen Ringsprecher das hier ankündigen, weil so je näher es an die 20 kommt, da gibt es ja einen 20-Count, umso dramatischer zählen die halt auch, ne? Also 14, 15 und es wird halt immer lauter und immer nahbarer irgendwie. Und das mag ich sehr gern. Und du hast es richtig gesagt, also man hat hier immer wieder diese Wechsel gehabt, man hat aber auch immer wieder diese Härte natürlich auch gehabt und dadurch auch eben so ein gewisses Gefühl der Realitätsnähe, nenne ich es einfach mal. Also ich hatte hier bei diesem Match keine Probleme, mich irgendwie da reinzufinden, weil einfach die Härte so da gewesen ist. Also ich meine, so ein Match kannst du auch nicht jeden Tag bestreiten, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber das hat hier dann ganz gut gepasst. Und gerade dann gegen Ende, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, war es ja dann auch so, dass ein Juice Robinson trotz Knieverletzung und der Platzwunde und allem drum und dran ja dann doch noch mal seine Momente bekommen hat und auch wirklich einen Moxley hier in Bedrängnis gebracht hat. Ne? Also das kann man so machen, inklusive halt eben dann Powerbomb nach draußen durch den Tisch. Also warum denn nicht? Also ja. Wie hat dir das für das Finish denn jetzt hier gefallen?
Halt auch dadurch geschuldet natürlich, dass ich nicht so viele Robinson-Matches kenne. Einfach mal, kann ich ja doch diese, wie heißt die, Lightning Fist oder keine Ahnung, wie das Ding heißt.
Die haben The Left Hand of God, wie
so. Ja, genau, Left Hand of God. Das andere ist das von Cena. Übrigens auch ein geiler Name, Left Hand of God, finde ich. das war dann irgendwie ganz cool, weil ich bin auch Fan von diesen hart geschlagenen Elbow. Also wenn so ein Schlag auch mal ein Finisher oder ein Signature-Move ist, ja. Deswegen, also ich finde auch prinzipiell, eine dumme Aussage, aber ich finde auch prinzipiell von Big Show diese WMD oder von Lacey Evans, Women's Right. Also ich mag so Moves einfach.
Ja.
Weil ich finde irgendwie, das ist dann so, ja, wir schlagen uns die ganze Zeit, aber jetzt kommt da mal eine Bombe. Und das mag ich. Und deswegen fand ich auch diese Left Hand of God von Robinson ziemlich cool. Und dann hattest du ja auch noch diese Phasen, wo die sich wirklich mit Clotheslines umhauen wollten. Dann ist einer irgendwie stehen geblieben, dann der andere. Und dann gab es richtig stiffe Forearms. Also das wurde dann nochmal richtig asozial gegen Ende. Und was einer meiner Lieblingsmomente des Matches ist, dann gibt es dann eben den Dirty Deeds. Ich weiß, hat er schon einen anderen Namen? Ich weiß es nicht.
Es gehen Gerüchte rum, dass es der Death Rider ist.
Aber ich dachte, der krasse Move ist der Death Rider.
Vielleicht Egal. Ist auch das der Death Rider. Vielleicht ist das Egal. Der Final Death Rider. Was weiß ich nicht.
Vielleicht ist das der Ghost Rider.
Ja, vielleicht.
Also als dann
einfach Nicolas Cage, weißt du? He hits Nicolas Cage!
Komm mal so rein, gibt's so eine WMD, geht raus. Also viele geile Finisher. Einfach so wie als Hugh Jackman mal da war.
Ja.
Bei hier, Zack Ryder. Egal. Mach dann den Dirty Deeds und dann denkst du so, okay, jetzt ist vorbei. Und dann so, okay, jetzt Dirty, hallo, das ist ein Finisher. So,
ja.
Der heißt ja nicht umsonst so, da ist ein Name Programm. Und dann kommt er bei 2 raus, also was bei 2, der kommt bei 2,9 raus. Und ich finde, genau in dem Moment merkst du, da kommt ein Moxley wieder hoch und wenn du den Mann ins Gesicht guckst, da denkst du dich so, ey, ich liebe einfach Wrestling.
Ja.
Also, weil der da so, also der versucht dieses, was, der kam raus, ich lach darüber, weil das gerade krass ist, so das zu verkaufen, aber du merkst richtig, wie sehr er sich gerade freut in dem Moment. Und das mochte ich irgendwie. Also, und deswegen hat mir die Schlussphase, das hat so irgendwie alles gezeigt, so, ja, okay, ich bin jetzt hier in New Japan, ich kämpfe jetzt hier die Indie-Matches, ich kann wieder irgendwie so wresteln, wie ich will, ich habe viel mehr Freiheit, dementsprechend zeige ich jetzt auch nicht mehr den Dirty Deed, sondern ich zeige jetzt meinen Death Rider. Das war so herzerwärmend.
Ja, das ist ja generell, dieser gesamte Kampf, finde ich, zeigt, wie sehr einen John Moxley einfach Bock wieder drauf hat zu wresteln. Auch, dass er hier direkt 25 Minuten geht, weißt du? Also, das ist ja auch sowas, wo er auch immer, weil er hat ja auch sich beklagt darüber, dass er keine Lust hätte, irgendwie da so die kurzen Matches zu worken, sondern dass er auch mal die langen Dinge haben will. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab
er will die langen Dinge haben, hat er sein Coming-Out-Video.
Genau. Moxley wirkt ja unglaublich motiviert, die ganze Zeit über. Wir haben ihm ja so oft über die letzten Jahre vorgeworfen, ja, hier, das wirkt alles so ein bisschen sloppy und er wirkt so ein bisschen gelangweilt und da war keine Körperspannung drin. Das hatte ich halt hier überhaupt
nicht. Nee, egal. Du hast schon beim Entrance gemerkt, der hat Bock.
Ja, genau das. Und das hat sich durch den gesamten Kampf gezogen. Also angefangen bei den ersten Schlägen und Chops bis hin eben dann zu diesen ganzen harten Aktionen und dem Death Rider, diesen wie die Angel's Wings von Chris Daniels, die er dann so ausgeführt hat, wo er dann wirklich nochmal hochgehoben hat, wo auch, muss man auch dazu sagen, da musst du auch jemanden haben wie einen Juice Robinson, der den auch entsprechend so nehmen kann und sich da in der Luft quasi so steif machen kann. Also, das, ich fand das hier richtig geil. Ich habe nicht gedacht, dass mich ein Moxley-Match nochmal so abholen würde. Ich fand es richtig gut.
Das habe ich auch nicht gedacht.
Weil wir sind ja auch jetzt die letzten Jahre, ich meine, da waren auch hier und da mal gute Matches dazwischen, muss man auch sagen. Aber vieles, was einen Dean Ambrose in den letzten Jahren gezeigt hat, war eben auch einfach so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Und ne, wir wissen, dass er da nicht besonders glücklich über diese Vorschriften gewesen ist. Hier wirkt er dagegen extrem motiviert. Und das hat sich auch also sofort zu mir vor dem Bildschirm übertragen. Bei dir war es ähnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wirklich dachte, als ich das Match also ich habe das Match ja selber vorgeschlagen, weil ich es unbedingt sehen wollte. Und ich habe es halt nicht vorgeschlagen, so, normalerweise schlagen wir Matches vor, wo wir sagen, ah, das habe ich gesehen, das finde ich geil.
Ja.
Aber ich wollte einfach darüber reden, weil es macht ja auch Sinn, erstes Moxley-Match, klar, natürlich redet man darüber, weil wäre ja auch doof, wenn nicht, ist ja was Interessantes. Aber ich wurde ja dann doch wirklich sehr, sehr gut unterhalten und das hat mich jetzt noch mehr gehypt, auch jetzt zum Beispiel auf die nächsten Moxley-Matches, zum Beispiel auf ein Match, also, weil das sind ja auch so verschiedene Sachen, das Match gegen Robinson ist, glaube ich, komplett anderes als das, was es gegen Janela sein wird, als das, was es gegen Omega sein wird.
Ja.
Und also man freut sich einfach darauf, noch mehr davon zu sehen, dieses, wie viele Facetten gibt's, was für Stile wrestelt er da, wie tritt er da auf, wie macht er dies, wie macht er das?
Ja. Bin ich komplett bei dir. Also er hat es hier auf jeden Fall geschafft, diese Vorschusslorbeeren oder diese Erwartungshaltung, die wir hier gehabt haben, die hat er eigentlich, wie ich finde, übertroffen. Ich habe nicht erwartet, dass das hier so gut sein würde und dass der Unterschied zwischen einem, ich sage es jetzt mal Indie, auch wenn New Japan kein Indie-Wrestling ist, zwischen dem Indie-Moxley und dem WWE Ambrose, dass der so gravierend sein würde. Ich finde, er wirkte hier einfach wie ein komplett anderer Wrestler, der was ganz anderes irgendwie in den Ring bringt, als er es zuvor gemacht hat. Also auch in seinem Selling, in der Bewegung, in den Aktionen, da stimmte es einfach und das hat riesig Spaß gemacht. Und letztlich, das ist doch genau das, was wir auch sehen wollen. Wir wollen ja auch sehen, dass die Leute motiviert sind und dass die hier und da auch mal über ihre Grenzen hinausgehen und ihre Grenzen austesten. Und ich glaube, das war auch hier sehr wichtig für einen John Moxley selber, einfach mal zu fühlen, wo er hingeht, ob er es noch drauf hat, ob er noch diesen Stil gehen kann und ob er auch noch so ein langes Match wirklich dann hart worken kann. Ich glaube, der wird jetzt richtig Spaß haben nochmal in den nächsten Wochen, auch sowohl bei New Japan, wo er jetzt ja erstmal beim ersten G1-Abend ja nicht dabei sein darf, weil, so wie ich es jetzt heute gelesen habe, war es ja so, dass All Elite ihm untersagt hat, dass er auf amerikanischem Boden wrestelt, deswegen darf er erst in Japan wieder kämpfen. Aber ich bin sehr gespannt.
Danke, All Elite Wrestling.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber das heißt, vielleicht kann dann auch ein Dean Ambrose, John Moxley, vielleicht auch in Deutschland kämpfen.
Leute. Man weiß es nicht. Da passiert
man
was.
Man weiß es nicht.
Ich habe nochmal jetzt, also jetzt wenn wir da, also bevor ich jetzt meine letztendliche Frage stelle, die ich extra ein bisschen provozierend stellen möchte, erstmal von mir ganz klare Empfehlung, schaut euch das Ding an. Gerade weil man sagt, oh Mann, so ein Ambrose, der war so langweilig in der WWE in den letzten Jahren, der hatte so wenig gute Matches in den letzten Jahren. Schaut euch das Ding an, das macht Spaß. Komplett, ja. Also wirklich.
Bin ich komplett bei dir.
Ja. Jetzt habe ich am Ende nochmal eine natürlich provokante Frage, die ich extra so stelle. Ein Moxley geht zu New Japan, ein Jericho geht zu New Japan, ehemalige Stars werden direkt Champion. Finden alle geil. Andere Stars gehen zur WWE oder Allstars gehen zur WWE, werden direkt Champion, finden alle scheiße. Warum ist das so?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es eine andere Crowd ist und weil bei WWE so eine Art Übersättigung stattgefunden hat. Und was neu und irgendwie ein bisschen andersartiger und vielleicht auch ein bisschen kleiner ist, man hält eher für den Außenseiter.
Ja, aber jetzt könntest du ja, aber jetzt würdest du ja sagen, oh ey, so ein Juice Robinson, der ist jetzt die ganze Zeit da, der arbeitet sich da hoch und jetzt kommt natürlich der größere Star, muss den Titel abgeben.
Ja, könnte man. Man kann nur einfach sagen, weil es war ein geiles Match. Ich glaube, es kommt immer darauf an, auch wie sich das am Ende zeigt quasi, ob das auch wirklich innerhalb der Geschichte stimmt. Wenn du jetzt auf Rock gegen Cena oder gegen Punk damals anspielst, das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, ein Moxley ist ja auch noch nicht alt oder sonst irgendwas. Ich meine, der ist mit
ja, Jericho ist auch nicht mehr jung.
Das ist richtig. Ja. Aber auch da habe ich mich zum Beispiel gewundert. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Also das Einzige, also ich habe natürlich auch selber vorher, bin ja nicht komplett blöd, habe ich auch vorher ein bisschen über die Frage nachgedacht. Und meine Antwort war, dass wenn jetzt hier die Stars, die von woanders kommen, wenn New Japan Champion werden, werden sie aber Champion, indem sie ein gutes Match abreißen.
Ja, das meine ich.
Und das
ja,
hast genau. Du in der WWE ja meist nicht. Da hast du dann dieses Stars da, Goldberg, verteilt ein Spear, zwei Jackhammer, Bums, Champion. Dass du ja. Hier sagst, die Match, ja, der Typ, der immer da ist und sich immer den Arsch aufreißt, verliert jetzt zwar gerade den Titel, aber kriegt trotzdem irgendwie Standing, weil er dann nicht von einem, also wer ist in Moxley reingekommen? Lunatic Lariat, Dirty Deeds, Pinfall, dann wäre es vielleicht auch nicht so geil gewesen. Aber dadurch, dass die beiden jetzt hier wirklich eine Schlacht liefern, dass man dann sagt, ah, guck mal, das bringt ja doch irgendwie beiden was und das ist dann ganz cool. Also das war jetzt so, so habe ich mir dann irgendwie die Frage beantwortet.
Ja, plus vielleicht auch irgendwie so der Faktor, dass man ja bei WWE ganz oft schon Planungen und Konsorten irgendwie Monate im Voraus kennt. Weißt du, wenn du jetzt genau weißt, ah ja, jetzt trifft, keine Ahnung, jetzt trifft eben The Rock beim Rumble auf CM Punk und wir wissen genau, die wollen nochmal Cena gegen The Rock machen, bla bla bla, und deswegen muss jetzt hier CM Punk verlieren. Ich glaube, das spielt eben auch mit da rein. Also bei den ganzen Indie-Promotions oder bei allen anderen Promotions außerhalb von WWE hast du noch dieses gewisse, ich weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, da gehst du halt viel optimistischer ran, zu sagen, ja, vielleicht haben die einen guten Plan dahinter, als wenn du weißt, ja, okay, jetzt, ich weiß eh, dass es dann auf Goldberg gegen Lesnar rausläuft oder sonst irgendwas. Weißt du, also weil du hast ja diese, du bist nicht so voreingenommen bei ganz vielen Dingen, weil du einfach nicht genau weißt, was dahin passiert. Ganz im Gegenteil, du kannst dann darüber ein bisschen nachspinnen, was könnte das bedeuten. Ich finde das vielleicht doof, dass Jericho hier das Ding gewinnt, aber der Kampf war gut und wir gucken einfach mal, was draus wird. Beim anderen weißt du halt genau, ja, die Maschinerie will in diesen Weg gehen und das zieht man jetzt gnadenlos durch, weil man denkt, das macht sich beim Marketing am besten.
Ja, oder wenn du jetzt ehrlich bist, also ich bin mir zu 90% sicher, dass New Japan Maschinerie den Weg gehen wird, dass im nächsten Wrestle Kingdom Moxley Main Event steht.
Möglich, weiß nicht, vielleicht.
Aber weil, das ist dann ja auch best for business.
Ja, machst du Okada gegen Moxley? Ich glaube, da hat niemand was gegen oder so. Also, warum nicht?
Ja,
ich meine, Moxley ist jetzt im G1. Unmöglich ist es nicht. Keine Ahnung. Also, das wird sich ja dann noch zeigen. Aber du hast ja natürlich alle Möglichkeiten. Ja. Und das ist doch auch das Interessante eigentlich. Du willst doch auch so, das sind doch jetzt Dream-Matches eigentlich, die du da fahren kannst. Und das sind alles Leute, die sind jetzt auf ihrer Peak. Ich meine, auch ein Moxley, wie gesagt, mit 33 ist ja nicht alt, sondern der kann ja wirklich noch abliefern. Das hat er
33 ist der erst krass.
Ja.
Ja, das ist schlecht.
Ich weiß nicht. Ich glaube, da spielen so ganz viele Geschichten mit rein, weil du einfach da. Man ist natürlich WWE sehr emotional verhaftet irgendwo. Man weiß sehr viel, also man glaubt sehr viel zu wissen, ganz oft. Ich glaube, das spielt da alles mit rein, dass man vielleicht auch manchmal Dinge nicht so genießen kann, wie man das vielleicht eigentlich sollte oder so.
Ja. Also, weil das hat mich einfach nur interessiert. Aber ich freue mich auch natürlich auf alle weiteren Moxley-Matches, die wir jetzt sehen werden, weil das hat einen schon gut angefixt.
Ja, absolut. Also das macht auf jeden Fall neugierig auf mehr und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, weil mir hat der Kampf auch tierisch Spaß gemacht. Das war ein hart geführter Brawl, das war ein wirklich auch echt geführter Brawl. Das hat Spaß gemacht, das hat gut unterhalten. Also wer die Möglichkeit hat, sich das auf New Japan World anzuschauen, findet man auch sehr leicht diesmal. Wir haben ja beim letzten New Japan Match so ein bisschen geschimpft hier, weil wir es nicht gefunden haben. Einfach Moxley oben in der Suche eingeben. Der hat erst zwei Matches bestritten derzeit. Also von daher ist sehr schnell zu finden. Und wenn man auch dabei ist, sollte man sich übrigens auch gleich noch das Finale hier vom Best of Super Juniors anschauen mit Shingo Takagi gegen Will Ospreay. Hervorragendes Match. Hat riesig Spaß gemacht. Auch das hätten wir hier eigentlich auch besprechen können, aber wir haben uns mal für Moxley entschieden. Aber auch da von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung. So, Kai, wir sind durch, oder?
Haben wir's.
Wieder ein weiteres Match in the Books. Und vor allem, es ist ja auch fast ein historisches Match, nicht nur, weil es die 90 ist, sondern weil es ja auch das Match of the Week am Wochenende der legendären 250 ist. Ne? Wir sagen hier schon mal auf dem Wege allen, die uns hier unterstützen, natürlich ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr hier dabei seid, dass ihr uns ein bisschen unter die Arme greift, dass ihr hier euch die Podcasts anhört, dass ihr die anderen Podcasts auch gehört habt und gesagt habt, Mensch, die Jungs gefallen mir so gut, da möchte ich dabei sein. Deswegen, unsere 250 widmen wir natürlich euch. Das sind eure Fragen, die wir da beantwortet haben. Und in dem Sinne, auf weitere 250 Ausgaben und vor allem auch auf noch ganz viele weitere Ausgaben des Match of the Week. In dem Sinne, Kai, sage ich, bis nächste Woche, oder?
Ja, bis zum nächsten Match of the Week.
Genau. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.